Die Bibel besteht ja aus zwei Teilen, dem Alten Testament, dem ersten Teil, in dem es vor allem darum geht, wie Jesus mit seinem Volk Israel unterwegs gewesen war, und dann den zweiten Teil, das Neue Testament, wo wir das Leben von Jesus auf dieser Erde sehen und dann auch die ersten Schritte, sozusagen die ersten Gehversuche der christlichen Gemeinde, sozusagen der Beginn der Kirchengeschichte. Und ich bin immer wieder begeistert von den Geschichten aus diesem ersten Teil, dem Alten Testament. Diese Personen zu sehen und zu sehen, was sie mit Menschen erlebt haben, aber auch, was sie mit Gott erlebt haben. Oft sehen wir da ein bisschen, wer Gott selber ist, und wir sehen auch, wie wir Menschen sind. Und ich finde das wirklich spannend, diesen Lebensgeschichten etwas nachzugehen. Und wir möchten heute Morgen und vielleicht in ein paar folgenden Predigten dann auch noch einen kleinen Schritt weitergehen und es noch spannender machen. Wir möchten nämlich diese Geschichten anschauen im Alten Testament durch die Brille des Neuen Testaments. Also wir gucken praktisch wie durch so ein Schlüsselloch, durch ein Guckloch, und schauen zurück ins Alte Testament, aber durch die Brille, durch dieses Löchlein aus dem Neuen Testament. Das heißt, wir schauen alttestamentliche Lebensbilder an, so wie sie im Neuen Testament beschrieben sind und was darüber gesagt wird. Es gibt ein Kapitel in der Bibel, das sehr viele von diesen Lebensgeschichten und Lebensbildern erzählt. Und es ist wirklich wie so ein kleines Schlüssellöchlein, wo man zurückschaut auf das Alte Testament. Und es ist sehr spannend. Wir werden heute einiges davon hören und vielleicht dann später in anderen Mal nochmal, was denn das Neue Testament über diese Personen aus dem Alten sagt. Und ihr werdet merken, es ist manchmal etwas anderes als das, was wir so aus unseren Geschichten, vielleicht aus dem Kindergottesdienst und aus unserer eigenen Bibellese, über diese Personen im Kopf haben. Andere Dinge werden da manchmal betont. Nun, viele von euch kennen Geschichten aus dem Alten Testament und kennen solche Namen, die im Alten Testament vorkommen. Neulich beim Frühstücksgottesdienst war ja auch die Frage, wer sind Vorbilder in der Bibel für uns? Und da wurden auch immer wieder Namen aus dem Alten Testament genannt. Wenn ich jetzt euch so fragen würde, wer kommt euch in Sinn, wenn ihr an das Alte Testament denkt? Welche Namen kommen euch da in Sinn? Welche Personen, die im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel spielen? Könnt ihr mir ein paar nennen? Namen, die euch so sofort in Sinn kommen im Zusammenhang mit dem ersten Teil der Bibel, mit dem Alten Testament. Mose, Samuel, Noah, Daniel, Abraham, David, Henoch, Hiob, Daniel, Jakob, vielleicht auch seine ganze Ahnenkette, Isaak und seine ganzen Söhne. Also ihr merkt, es gibt eine ganze Reihe von spannenden Namen, die euch so in Sinn kommen. Und ich habe vorher gesagt, dass es ein Kapitel in der Bibel gibt, das sehr viele von diesen Namen nennt. Und das ist das 11. Kapitel im Hebräerbrief. Und ich möchte euch bitten, das mal aufzuschlagen. Es gibt ja die Bibeln an den Reihen, an dem Ende, auf den Fenstersimsen, vielleicht habt ihr es auch auf dem Handy, dass ihr mal das Kapitel 11 von Hebräer aufschlagt. In den Bibeln, die draußen, also die auf den Fenstersimsen liegen, ist das die Seite 279. Man findet den Hebräerbrief manchmal schwierig, so vor der Offenbarung und so. Also Seite 279 ist der Hebräerbrief und darin das 11. Kapitel. Und nun die erste Beobachtung, bevor wir hier überhaupt erst einsteigen, ist schon mal, wenn ihr nur so mit den Augen mal drüber fliegt, die Namen, die da genannt sind. Wir hatten jetzt ein paar genannt, die euch in Sinn gekommen sind, wenn wir ans Alte Testament denken. Das sind jetzt auf einmal Namen, der Horst hat schon den Henoch genannt, den hätten sicher nicht jetzt unbedingt alle dran gedacht, dass der damit vorkommen kann. Der kommt in diesem Kapitel vor. Es kommen hier auch noch andere Namen vor, die gar nicht so berühmt sind. Da kommt ein Abel vor, eine Rahab, ein Gideon, ein Barak, ein Simson und jetzt die spannende Frage, ein Jephtha. Ich will jetzt euch nicht in Verlegenheit bringen, euch zu fragen, in welchem biblischen Buch kommen die vor oder irgendwie zu fragen, was haben die denn so genau erlebt. Ihr dürft jetzt froh sein, dass ich nicht frage, weil ich bin sicher, nicht alle könnten so aus dem Stegreif zu jedem von dem eine Geschichte erzählen. Aber ich finde es schon spannend, wenn im Neuen Testament zusammengefasst wird, was waren die Personen im Alten Testament, dann kommen da Namen vor, die wir vielleicht gar nicht so genannt hätten oder genannt haben. Und wir werden den Namen auch nachgehen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Nun, diese Namen sind ja nicht einfach so wahllos genannt. So, jetzt nennen wir mal ein paar Namen aus dem Alten Testament im Hebräer Kapitel 11. Sondern das Ganze hat ja einen Sinn. Die Namen sind genannt als Verdeutlichung, als Beispiele. Und zwar als Beispiele für eine Antwort auf eine Frage. Was war die Frage von Hebräer 11? Je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, beginnt das auch mit einer Frage oder einer Aussage. Man kann so oder andersrum übersetzen, aber ich finde die Fragestellung noch schöner. Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn nun der Glaube? Fragezeichen. Luther übersetzt mit einer Aussage, der Glaube ist. Andere Übersetzungen übersetzen mit einer Frage. Was ist denn nun der Glaube? Ich habe letztes Mal, wo ich hier war, ja schon von diesem Elevator Pitch gesprochen, also Aufzug, ihr habt nur wenige Sekunden Zeit vom Zugehen der Türe bis zum nächsten Mal wieder aufgehen und jemand fragt euch, jetzt fragt euch jemand, was ist denn der Glaube? Türe geht zu, Aufzug fährt 2-3 Stockwerke nach oben. Was sagt ihr in diesen wenigen Sekunden, was ist der Glaube? Genau, und das ist genau die Antwort, die auch der Hebräer gibt. Er gibt eine ganz zusammengefasste, knappe Antwort. Das ist wirklich ein Elevator-Pitch hier in Hebräer 11. Was ist der Glaube? Es ist, das kommt gleich die Antwort nach der Frage, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Luther übersetzt mit 2 mal Minus. Mathematiker wissen, Minus mal Minus ist Plus. Das heißt, Luther übersetzt, es ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich finde es einfacher in der positiven Formulierung. Da kann man sich es besser merken, aber es ist literarisch eine schöne Formulierung von Luther. Aber es ist auch so ganz genau richtig. Es ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das heißt, Hebräer 11 gibt zunächst mal eine Frage, was ist denn Glaube? Und dann gibt es 2 Antworten dazu. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und zweitens, ein Überzeugtsein von Unsichtbaren oder von der Wirklichkeit, von dem, dass es tatsächlich da ist, von unsichtbaren Dingen. Wir sind jetzt hier wieder so wie an einem Kristallisationspunkt. Worum geht es im Kern? Ganz kurz, ganz prägnant zusammengefasst, darum geht es. Und es ist, Hebräer gibt diese Antwort wie 3-mal. Es gibt 3-mal im Text von Hebräer genau diese Antwort. Wahrscheinlich, weil irgendwie Dummies wie ich das 3-mal hören müssen, bis wir es wirklich kapiert haben. Wir werden nachher die Stellen gleich noch lesen. Und dann reingestreut sind Beispiele, was das konkret heißt. Das heißt, die ganzen Beispiele aus Hebräer 11 sind Illustrationen dieser Aussage. Hebräer 11 sagt, das ist Glaube. Und jetzt gebe ich euch Beispiele. Jetzt kommt nochmal, was ist Glaube? Zum zweiten Mal, dann kommen weitere Beispiele. Und ganz am Schluss vom Kapitel noch einmal, dass wir es zum dritten Mal wissen, noch einmal diese Aussage. Was ist denn der Glaube? Wir können, wenn wir den Hebräerbrief lesen, auch dran denken oder berücksichtigen, dass der Schreiber, wir wissen ja nicht genau, wer den Brief geschrieben hat, manche meinen Paulus, ist aber nicht ganz sicher, dass er versucht, diese Frage zu beantworten, was ist Glaube anhand von Beispielen? Und die Empfänger dieses Briefes waren ja Juden, ist der Hebräerbrief, also an Hebräer, an Juden, an Jesusgläubige Juden, wir würden sie heute vielleicht Judenchristen nennen, an sie ist es geschrieben. Und sie kamen aus den jüdischen Wurzeln. Und so versucht nun der ganze Hebräerbrief, basierend aus dem, was man vom jüdischen Glauben her wusste, zu zeigen, wer Jesus ist und was Glaube ist. Was ist Glaube an Jesus Christus für einen Menschen, der aus der jüdischen Tradition kommt und diese Begriffe des jüdischen Glaubens sehr gut kennt? Wenn wir jetzt also die verschiedenen Namen dann in Hebräer 11 anschauen, ist das jedes Mal fast wie so eine Facette dessen, was das bedeutet. Was heißt Glaube? Und dann kommen ganz, ganz viele Beispiele und jedes Beispiel zeigt so eine andere Facette von dem, was es heißt, zu glauben. Jetzt mache ich mal meine Tafel auf hier. Hebräer 11, was heißt Glaube? Und es ist mir wirklich wichtig, wenn nachher der Eli, Niklas, fragt, was war jetzt heute dran? Ich möchte, dass du aus der Pistole geschossen weißt, Glaube ist das Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge und das Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Das ist Glaube, das ist die Definition von Glaube. Vielleicht lesen wir es mal zusammen, dass wir es zumindest einmal laut gesagt haben. Das ist also hier noch einmal das Zitat aus Hebräer 11. Wir sagen es mal zusammen. Was ist denn nun Glaube? Was ist denn nun Glaube? Sagt es mit mir ruhig mal laut. Was ist denn nun der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Hebräer 11 ist also nicht wie so eine Ahnengalerie. So wenn ich ins Schloss gehe von Ludwigsburg und da sehe ich ganz viele Bilder, der König so und der König so. Es ist nicht wie eine Ahnengalerie, sondern es ist eine Illustration von dieser Tatsache, von dieser Aussage. Hebräer 11 stellt also eine Frage, was ist Glaube? Und gibt eine Antwort. Es ist die Erfüllung, auf das ich hoffe, und es ist das Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was heißt das? Ich habe das versucht, an dieser Tafel aufzuzeichnen. Es sind ja zwei Aussagen zum Glauben. Die erste Aussage zum Glauben betrifft die Zukunft. Ich lebe heute, jetzt und hier, aber die Definition oder die Erklärung von Glaube hat mit einer Hoffnung zu tun, nämlich ich rechne mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Also etwas in die Zukunft gerichtetes. Ich hoffe auf etwas, da gibt es etwas in die Zukunft und Glaube heißt, es ist für mich nicht irgendwie so nur so nebulös, weit weg. Es ist nicht so unsicher, sondern ist ein Rechnen mit der Erfüllung, dass das passiert. Es ist übrigens dann auch in dem Wort hoffen nicht so das Deutsche, dieses Unsicherheit. Ich hoffe, dass es mir irgendwann besser geht. Ich hoffe, dass das vielleicht morgen die Sonne scheint. Ich hoffe, dass ich irgendwann mehr Geld verdiene. Ich hoffe, dass es irgendwie einigermaßen wird oder so. Dieses, bin nicht so sicher, aber das ist nicht gemeint hier. Hier ist gemeint, ich weiß, da gibt es etwas in der Zukunft. Gott wird handeln und Glaube heißt, ich rechne mit der Erfüllung, dass das passiert. Wenn wir jetzt nachher die Beispiele sehen, ist diese Hoffnung unterschiedlich gewesen für unterschiedliche Leute. Für manche war das eine konkrete Zusage von Gott, ein Versprechen. Wir nennen es manchmal eine Verheißung von Gott. Für andere war das eher das Wissen, es gibt mehr. Da kommt ein Himmel, eine Ewigkeit. Da ist etwas, auf das ich warte. Ich rechne mit der Erfüllung, dass ich einmal ewig beim Vater sein werde. Das ist Glaube. in die Zukunft gerichtet. Ich weiß, ich rechne damit, ich verlasse mich darauf, das wird kommen. Und der zweite Teil ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Eben Luther, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn ich das glaube, wenn darauf mein Leben basiert, ich rechne damit, dass Gott handelt. Ich weiß, es wird kommen in der Zukunft. Wenn diese Basis steht, dann ist im Heute auch eine Veränderung, was den Glauben betrifft, nämlich ich bin überzeugt, Gott kann handeln. Es sind wie die beiden Bereiche von diesem Begriff Glaube, wie er in Hebräer 11, Vers 1 beschrieben ist. Es ist das Rechnen mit der Erfüllung, Gott wird es tun. Gott steht zu seinem Wort. Ich kann mich darauf verlassen. Es ist nicht eine Frage, ob oder ob vielleicht nicht. Er wird handeln. Und weil das der Fall ist, kann ich selbst jetzt heute mit seinem Wirken rechnen. Und das können unter anderem Dinge sein, die ich gar nicht erklären kann. Dieser rechte Teil, ich rechne mit der Erfüllung auf etwas, worauf man hofft. Vielleicht erinnert ihr euch als Kinder vor Weihnachten oder vor Geburtstagen. Es ist noch ein paar Tage hin bis Weihnachten, der Geburtstag ist noch nicht ganz da. Man denkt, da gibt es Geschenke. Also die Chance, dass es gar nichts gibt, ist es nicht so groß. Man rechnet mit der Erfüllung, dass da was kommt. Man weiß nicht genau, es könnte auch eine Überraschung sein, aber ich lebe praktisch als Kind auf Weihnachten hin und weiß, da wird es eine Erfüllung geben. Ich rechne fest damit, ich rechne gar nicht damit, dass die Eltern so gemein sein könnten und mir nichts geben. Es ist für mich klar, da kommt etwas in der Zukunft und ich rechne damit, dass es da für mich ein Geschenk geben wird. Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Das ist Glaube, dieser erste Teil. Rechnen mit dem, dass Gott sein Wort erfüllt. Dieses Hoffen ist für mich jetzt aber auch wichtig, wenn wir nachher auch an die Personen denken, dass es nicht nur der Gedanke ist, ich hoffe für mich selber. Also diese Hoffnung ist nicht nur die Projektion meiner Wünsche. Ich möchte gerne dieses, ich möchte Gesundheit, ich möchte ein sicheres Einkommen, ich möchte und ich hoffe darauf und schließlich muss ja Gott das geben, er muss ja erfüllen, auf was ich hoffe. Das ist hier nicht gemeint. Gemeint ist Gottes Zusagen, seine Sache. Wenn wir es im neutestamentlichen Wort sagen würden, sein Reich, sein Anliegen, sein Herz. Er wird erfüllen, worauf ich hoffe, woran ich mich festhalte, worauf ich mich verlasse. Diese Hoffnung ist also nicht auf mich gerichtet, auf meine Wünsche, auf das, was ich gerne hätte, sondern diese Hoffnung ist gerichtet auf Gott selber. Deshalb gefällt mir dieser Begriff, den mal jemand gesagt hat, es ist wie eine Verankerung in der Zukunft. Also ich schmeiß wie so mein Anker schon mal in die Zukunft. Ich weiß, da kommt etwas und das ist für mich so sicher. Das ist wie so ein Anker in die Zukunft werfen und ich bin verankert in der Zukunft. Ich weiß, Gott wird sein Wort erfüllen. Ich kann mich darauf verlassen. Es ist für mich keine Frage. Jetzt ist aber spannend, dass dieses Verankern in die Zukunft, dieses Wissen um das, was kommen wird, auch mein Leben hier und jetzt verändert. Man wirft ja manchmal den Christen vor, sie hätten nur so eine Jenseitsträumerei. Irgendwas wird da kommen und wir freuen uns auf den Himmel und hoffen, dass wir alle dabei sein werden. Den Vorwurf macht man manchmal den Christen, ist aber komplett an der biblischen Aussage vorbei. Denn diese Hoffnung auf die Zukunft, dieses Verankertsein in der Zukunft, hat Auswirkungen auf mein Heute, auf mein Hier und auf mein Jetzt. Weil das stimmt, bin ich auch jetzt und heute überzeugt, dass unsichtbare Dinge geschehen können, dass Gott wirkt, dass Gott handelt, dass er auch heute noch ganz reell in meinem Leben da ist. Glaube ist damit eben auch das Überzeugtsein, das ist der zweite Teil dieses Verses 1, das Überzeugtsein von unsichtbaren Dingen, von Dingen, die wir nicht erklären können. Es hat ja mal eine Zeit gegeben, wo man so geglaubt hat, es wäre ziemlich blöd, an Dinge zu glauben, die man nicht sieht. Da hat man so geglaubt, die Wissenschaft wäre so ganz toll und wüsste alles und das andere, das kannst du ja alles vergessen. Wir wissen heute alle, dass das Quatsch ist. Auch die Wissenschaft würde das sofort sagen. Es gibt so viel Unsichtbares, was trotzdem Wirklichkeit ist. Guckt mal euer Handy an. Ihr seht alles Mögliche auf dem Handy. Hat schon jemand mal von euch gesehen, wie die Daten von irgendeiner Tagesschau auf euer Handy kommen und auf einmal seht ihr da Tagesschau? Überzeugt von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wer ein bisschen nachdenkt, würde heute sehr schnell sagen, es ist sonnenklar, dass es diese Dinge gibt. Und es gibt sie nicht nur bei den elektromagnetischen Wellen, die dann für das Handy wichtig sind, sondern es gibt sie auch beim Handeln Gottes. Gott hat Möglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was wir uns vorstellen können. Er handelt in der Zukunft. Ich rechne mit seinem Handeln dort, aber ich weiß auch heute und hier und jetzt, seine Möglichkeiten sprengen alles, was ich mir auch nur ansatzweise denken kann. Ich finde das eine gigantische Aussage. Und ich wünsche uns, dass wir wirklich diese beiden Facetten von Glaube heute Morgen ganz neu irgendwie mitnehmen. Verankerung in der Zukunft, aber dann nicht hängen bleiben in der Zukunft und nur vom Himmel träumen, sondern wieder zurück in diese Welt und aus dieser Perspektive zu sagen, und ich weiß, Gott handelt, Gott ist da, Gott ist mit mir, er liebt mich, er trägt mich, er führt mich, er geht mit mir. Auch Dinge, die ich gar nicht mir vorstellen kann, die ich gar nicht sehen kann, Gott ist da. Und nun, wenn wir Hebräer 11 anschauen, viele von euch haben es ja offen, ihr seht jetzt dann viele Beispiele, die kommen. Und dann kommt aber in Vers 13 gerade noch einmal, wie so eine Erinnerung nach einigen Beispielen, noch einmal dieselbe Aussage. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, also die Beispiele, die wir jetzt übersprungen haben, haben bis zu ihrem Tod vertraut, das hört mal gut zu, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Das ist noch nicht eingetroffen. Diese Zusage war noch eine Hoffnung, ein Rechnen mit der Erfüllung, aber sie haben es noch nicht sehen können. Sie blickten nur aus der Ferne, aber sie sahen die Erfüllung voller Freude entgegen. Das heißt, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, alle Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, sie alle haben mit dem gelebt. Sie haben die Erfüllung noch nicht erlebt. Und nun ist das ja eine Situation, die wir sehr gut kennen. Wir haben den Eindruck, Gott hat uns etwas gezeigt. Wir haben die Hoffnung, dass sich etwas tut. Wir haben die Erwartung, dass Gott eingreift. Und wir rechnen zwar mit der Erfüllung, aber wir sehen sie noch nicht. Genau wie die Leute hier. Ist noch nicht eingetroffen. Seit vielen Jahren beten wir für unser Pflegekind Philipp, dass er zu Gott finden kann. Ich rechne mit der Erfüllung, aber heute ist das nicht so. Ihr könnt Beispiele aus eurem Leben nennen. Dinge, für die ihr betet, die euch wichtig sind. Gesundheit, Ausbildung, Kinder, Familie, Beziehungen. Ganz viele Dinge, wo ihr sagt, Mensch Gott, greif doch ein. Ihr rechnet mit der Erfüllung, aber ihr lebt heute, wo das noch nicht erfüllt ist. Ich glaube, da sind wir in einer Situation, die Hebräer, wie bitte? Ja, genau. Es ist die Aussage da, aber das Schauen, das Erleben ist noch nicht da. Es liegt noch in der Zukunft. Wenn wir noch weiter schauen, es wird noch einmal am Ende des Kapitels gerade noch einmal erwähnt, wie ich vorher schon mal sagte, für die Dummies wie mich, so noch mal zum dritten Mal jetzt in diesem Bibeltext, da sagt der Schreiber noch einmal in Vers 39, Ihnen allen, nachdem er noch weitere Beispiele genannt hatte, Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Das heißt, die Beispiele, die wir jetzt dann anschauen werden, leben alle in dieser Spannung von, da gab es eine Zusage, aber ich lebe heute in der Nichterfüllung oder noch Nichterfüllung, in dieser Spannung. Ich warte, ich weiß, Gott kann, aber ich sehe es heute noch nicht. Ich bin verankert in der Zukunft, aber in der Gegenwart fällt es mir manchmal noch schwer, Gott zu vertrauen. Und deshalb ist der zweite Teil dieses Satzes ja auch so wichtig, weil das gilt, rechne ich mit Gottes Eingreifen auch heute. Ich weiß, Gott wird in meinem Leben oder kann in meinem Leben wirken. Ich finde die Beschreibung der Gemeinde ETG Lindenwiese so schön. Ich habe die mal aufgeschrieben. Die sagen in ihrer Vision, sie sind bodenständig, aber vom Himmel inspiriert. Ich finde das eine schöne Formulierung. Vom Himmel inspiriert. Ich weiß, da ist mehr. Ich sehe nicht nur meine unmittelbare Umgebung. Ich sehe nicht nur meine Krankheit, meine Einsamkeit, die Dinge, die nicht funktionieren. Da, wo ich eine Hoffnung hatte, einen Traum hatte und der vielleicht zerplatzt ist. Ich bin vom Himmel inspiriert. Ich weiß, Gott kann handeln. Ich rechne mit der Erfüllung. Aber wir stehen mit beiden Füßen auf dem Boden. Wir sind bodenständig. Wir sind da. Wir sind vom Himmel inspiriert, wir rechnen mit der Erfüllung und wir stehen mit beiden Boden ständig auf dem Boden überzeugt, dass Gott eingreifen kann und auch eingreifen wird. Und diese Hoffnung, die ist jetzt ja nicht nur so etwas Abstraktes, so Sonntagmorgen so von 10.30 Uhr bis 12 Uhr, so, da reden wir davon. Und dann schon spätestens Sonntagnachmittags, dann geht es irgendwie hier in diese triste Wirklichkeit. Nein, wir nehmen diese Hoffnung mit. Diese Hoffnung und dieses Wissen, dass es mehr gibt, in meine heutige Wirklichkeit, in mein heutiges Leben, auch da, wo ich Gottes Eingreifen noch gar nicht sehen kann. Wir schauen das jetzt an einem Beispiel an, wie diese Spannung aussieht, diese Spannung zwischen Erwartung und es ist noch nicht erfüllt. Wir nehmen ein Beispiel, das nicht zu den ganz Unbekannten gehört. Aber eine kurze Vorbemerkung noch, wenn wir jetzt von diesem Beispiel reden. Wir sind jetzt reingesprungen in Hebräer 11. Es gibt ja noch 10 Kapitel davor. Und wenn wir Hebräer 11 lesen, nimmt der Autor wie an, ihr habt natürlich die anderen 10 Kapitel auch gelesen. Das dürft ihr gerne zu Hause tun, denn dort wird die Bedeutung von Jesus sehr detailliert beschrieben. Und zwar wieder, wie ich es vorher sagte, es ist ja, die Adressaten sind Juden, sind Hebräer. Das heißt, aus dem jüdischen Hintergrund mit Begriffen, die Juden ein Begriff waren, wie Opfer, wie Hohepriester, wie Stellvertreter, macht der Autor von dem Hebräerbrief ganz deutlich, Jesus ist so viel mehr als alles, was wir gehabt haben in der Vergangenheit in der jüdischen Tradition. Jesus ist der Weg zum Vater. Er ist am Kreuz gestorben als letztes und endgültiges und finales Opfer. Wir brauchen nicht mehr weitere Opfer zu bringen. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Und deshalb, weil Jesus gekommen ist, es wird 10 Kapitel lang beschrieben. Lest das mal vielleicht zu Hause nach. Deshalb kann man sagen, ich kann Gott vertrauen. Ich kann zu Gott kommen. Ich kann rechnen mit dem, was er tut. Und ich kann überzeugt sein, dass das auch heute in meinem Leben Realität sein kann. Ganz kurz nun das Beispiel von Abraham. Und wir möchten das jetzt nicht einfach so allgemein zum Abraham sehen, sondern wirklich, wie illustriert das diesen Sachverhalt? So nimmt es ja der Autor von Hebräer 11. Es wird an 3 Stellen in Hebräer 11 von Abraham gesprochen. Die erste Stelle ist hier, Kapitel 11, Vers 8 bis 10. Da heißt also die Frage, Gott hat etwas gesagt und was heißt es jetzt für den Abraham heute? Vers 8. Vers 8, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wo er hinkommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Vers 9, im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land. Und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf eine Stadt, die Gott bauen würde. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen. 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 lesen wir, wie Gott sagt: Abraham, mach dich auf, verlass deine Verwandtschaft, deine Heimat und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott sagt zu Abraham: Geh raus. Raus aus der Kuschelecke, raus vom Couch, erheb dich, ich habe was anderes für dich vor. Wo sind wir hier? Gott sagt: Ich werde dir ein Land geben. Und wenn wir weiterlesen in 1. Mose 12, ist die Aussage davon, dass er ein großes Volk sein wird. Gott sagt dem Abraham: Ich werde die ganze Welt, alle Nationen, alle Völker in deinem Namen segnen. Das war die Hoffnung, die Vision, das, was Gott ihm gesagt hat. Und was hieß es jetzt für Abraham ganz konkret? Mach dich auf, steh auf und geh. Und zwar ziemlich weit weg. Komplett andere Gegend, komplett andere Sprache, komplett anderes Klima. Abraham, geh. Und zwar geh, obwohl du noch nicht mal weißt, was das so genau sein wird. In dem Text in 1. Mose 12 heißt es ja: Während du gehst, zeige ich dir dann, wo du hingehen sollst. Also mach dich mal auf, geh mal. Und dann werden wir schauen, wo du landen wirst. Ich, Gott, ich werde dir das zeigen. Das heißt, das erste Beispiel, das wir hier bei Abraham sehen, ist: Gott hat ihm eine große Verheißung gegeben. Ein Volk, eine ganze Nation, die aus ihm werden soll. Die erste Aktion im Hier und Jetzt war: Mach dich auf und geh. Und es ist beschrieben in 1. Mose 12, wie Abraham das tatsächlich getan hat. Und hier ist es zitiert. Er ist gegangen. Und es heißt ja, er war nur ein Fremder. Er hat die Sprache wahrscheinlich nicht gekannt, hat sich mit dem Klima schwer getan, wusste nicht, was man anpflanzen kann in dieser Gegend. Es war alles fremd für ihn. Aber er ist gegangen. Manche lieben das, solche Challenge. Andere mögen das gar nicht. Ich denke an George Fervor, der als junger Mann irgendwie den Eindruck gehabt hat von Gott: Ich gehe in die Türkei, ich muss da hingehen. Er hat sich auf den Weg gemacht und nach ganz vielen Änderungen und Irrungen und Wirrungen ist letzten Endes das ganze große Missionswerk Operation Mobilization, OM, draus geworden. Indien, Pakistan, Afrika, Asien erreicht oder viele Menschen dort erreicht. Er hat sich aufgemacht. Er hat nicht gewusst, wo es hingeht. Er dachte, es geht in die Türkei. In Wirklichkeit ist er zunächst in Indien gelandet und hat sich aufgemacht und ist gefolgt. Ich denke an Esther, die hier in der Gemeinde aufgewachsen ist. Schönes Haus in Asberg, schöne Familie. Sie hat sich aufgemacht und seit über 40 Jahren mit ihrem Mann Klaus unterwegs in verschiedenen Ländern dieser Erde, inzwischen in Afghanistan unter den Taliban, um ihnen dort die Liebe Gottes zu zeigen. Wenn ich die Vision Gottes verstanden habe, dann kann ich mich aufmachen. Dann kann ich ihm hier und jetzt sagen: Das bedeutet das, dass ich mich aufmache und ihm folge. Als ich mich vor einiger Zeit entschieden habe, in die Altersteilzeit zu gehen, war für uns auch die Frage: Halbe Lohn nur noch, kein Dienstauto mehr, will ich das wirklich? Soll ich das tun, nur damit ich mehr Zeit habe für Gemeinde und anderes? Manchmal fordert uns Gott heraus, zu gehen. Wie so bildlich auf dem Couch aufzustehen und zu gehen. Und seiner Führung oder seinem Befehl zu folgen. Loslassen. Sein Reich als erstes. Für manche kommt vielleicht jetzt so der Satz schon im Kopf, den Jesus selber spricht im Neuen Testament: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und was sagt dann Jesus? Wenn ihr das tut, wenn ihr nach seinem Reich trachtet, Es wird euch wirklich leid tun, wie viel Geld ihr gespendet habt. Es wird euch sehr leid tun, wie viel ihr gegeben habt für andere. Ah, ihr werdet so neidisch sein auf alle anderen. Sagt Jesus das? Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und was passiert hier? Alles andere kommt von selber. Wird euch zufallen. Das ist nicht der Zufall, sondern es wird euch zufallen. Es wird kommen. Gott wird sich um euch sorgen. Abraham handelt, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete. Er wusste, da gibt's etwas. Da war er auf der rechten Seite. Ich rechne damit. Da kommt etwas von Gott und deshalb mache ich mich auf. Nächste Station bei Abraham kommt in Vers 11 und 12. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. Hört ihr da diesen rechten Teil? Ich lese das gerade nochmal. Abraham vertraute darauf, Vers 12, dass Gott vertrauenswürdig ist. Er wusste, Gott wird seine Verheißung erfüllen. Gott hat ihm ja die Verheißung gegeben, ein ganzes Volk. Das müsste mal irgendwo beginnen, zumindest mal mit einem Kind. Zu dem Zeitpunkt hatte Abraham überhaupt kein Kind. Also von Volk war da weit und breit keine Rede. Das heißt, wenn ich rechne mit der Erfüllung, dann müsste es mal mit einem Kind starten. Abraham rechnete mit. Abraham bekommt den verheißenen Sohn, aber viel, viel später, als er sich es eigentlich so gedacht und vorgestellt hatte. Und wenn daraus ein ganzes Volk werden soll, dann muss ja Gott schon irgendwann handeln. Wenn ihr die Texte aus dem Alten Testament lest, merkt ihr, wie schwer es war für Abraham, dieser Verheißung zu glauben. Er war steinalt. Er hatte die Verheißung, da wird ein Volk aus dir und nicht ein einziges Kind. Überzeugt sein von der Wirklichkeit der unsichtbaren Dinge. Was hat Abraham getan? Wir haben es gerade eben gelesen. Obwohl es medizinisch schon gar nicht mehr möglich war, hat Gott ihm einen Sohn geschenkt. Und was hat Abraham gelernt in dieser Zeit? Ich denke, Abraham hat zwei Dinge gelernt. Er wusste, Gott hat mir versprochen, Volk, ein Nachkommenschaft. Er hat gelernt, auch über das Medizinische hinaus, Gott kann. Und er hat noch etwas Zweites lernen müssen, dass es manchmal auch Geduld braucht an dieser Stelle. Diejenigen, die Geschichte kennen, wissen, dass er irgendwann eine Abkürzung genommen hat. Wir sind auf diese Geschichte gestoßen, als Thomas vor einiger Zeit uns die Jahreslosung erklärt hat. Das ist die Geschichte von Hagar, der Magd seiner Frau Sarah. Er hat eigentlich mit der Erfüllung gerechnet, aber irgendwann ging es einfach zu lang. Also da muss man Gott ein bisschen nachhelfen. So geht es ja wirklich auch nicht. Und dann kam die Magd ins Spiel, der Sohn Ismael wurde geboren. Konsequenzen bis in unsere heutige Zeit hinein übrigens. Er war überzeugt, aber er musste lernen Geduld. Das heißt, was hat Abraham in dieser Phase, wo er diesen Sohn erwartet, gelernt? Erstens, Gott kann. Medizinisch unmöglich, Gott kann trotzdem. Zweite Lektion, die er gelernt hat, ich muss manchmal auch warten. Und es macht keinen Sinn, Abkürzungen zu nehmen und Gott irgendwie nachhelfen zu wollen. Und dann kam es im Leben von Abraham noch dramatischer. Das ist dann die dritte, zu diesem Warten. Kennt ihr das Marshmallow-Experiment? Das ist ganz interessant. Ein Psychologe hat Kindern so ein Marshmallow, das ist ein süßes amerikanisches Ding, vorgesetzt und hat gesagt, wenn ihr 20 Minuten lang dieses Ding nicht anrührt, dann kriegt ihr zwei, dann kriegt ihr noch eins. Und wenn ihr dann nochmal 20 Minuten nichts tut, dann kriegt ihr sogar noch eins. Also warten heißt, ich kriege mehr. Ratet mal, was passiert ist. Unterschiedlich. Manche Kinder haben das gemacht, was der hier macht, einfach gucken und hat sich gefreut auf das Zweite. Andere Kinder konnten nicht warten und haben es gegessen. Pech, dann gibt es kein Zweites und auch kein Drittes. Das Spannende kommt jetzt. Der Psychologe hat die Kinder nach vielen Jahren wieder eingeladen und hat ihr Leben angeschaut. Was ist aus diesen Kindern geworden? Und wisst ihr, was passiert ist? Die Kinder, die warten konnten auf dieses Marshmallow, die konnten in ihrem späteren Leben mit schwierigen Situationen, mit Not, viel besser umgehen als diejenigen, die damals als Kind im Vorschulalter nicht warten konnten und lieber mal das eine genommen haben und dann eben auf das zweite verzichtet haben. Ich denke, das ist eine Lektion, die jetzt nicht aus der Bibel kommt, aber die uns an Abraham erinnert. Wenn ich hier Abkürzungen nehmen will, wenn ich sage, ah Gott, also komm, essen. Ja, Ishmael mit ganz schwierigen Konsequenzen für Abraham, wie ich sagte, bis heute. Ich möchte lernen zu warten auf Gottes Eingreifen. Und dann kommt dieses dritte, die dritte Episode im Leben von Abraham hier, wo es noch viel dramatischer wurde. Abraham hat dann seinen Sohn bekommen und dieses Warten kann wie so zu einer Glaubensprüfung werden. Und das ist es für Abraham geworden. Hier in Kapitel 11, jetzt sind es die Verse 17 und 18 und 19. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen, sagt der Autor hier, Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Also warum soll er jetzt diesen Sohn, den er nun endlich bekommen hat, warum soll er den weggeben? Was soll denn das jetzt? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir eine Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Also wenn es ein Volk werden soll, dann muss doch dieser Isaak jetzt leben und daraus muss doch letzten Endes ein Volk werden. Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Fast unglaublich. Endlich ist dieser Sohn da. Endlich sieht man diese Erfüllung so langsam, dass sie wird. Der erste Sohn ist ja schon mal da. Und dann soll er diesen Sohn opfern. Das ist eine regelrechte Glaubensprüfung gewesen für den Abraham. Die ganzen Pläne, die ganze Zukunft, diese ganze Erfüllung, von der er hier eigentlich geträumt hat, das wie zerplatzt, wenn dieser Isaak nicht mehr da wäre. Die Geschichte ist sehr krass und hat ganz viele Facetten natürlich in sich selber, wenn man die Geschichte an sich im Detail anschaut, dass Gott dann ein Opfer schickt, dass der Sohn nicht geopfert werden muss, dass Gott selber für das Opfer sorgt, auch ein Anklang an Jesus, der für uns das Opfer geworden ist. Also super spannende Geschichte, aber in diesem Zusammenhang hier geht es eigentlich darum, er hatte die Erfüllung, er hatte darauf gehofft und was war für Abraham notwendig? Obwohl er damit rechnete, dass Gott ihm ein Volk gibt, Abraham war bereit, dieses zu opfern, zu geben. Er war bereit, und zwar heißt es hier in unserem Text, weil er dachte, egal wie, Gott sind unsichtbare Dinge möglich. Irgendwie wird Gott es tun. Das heißt hier bei uns im Text, selbst wenn er Tote auferwecken würde, Gott kann doch. Ist doch nicht das dann das Ende von allem? Er rechnete mit, dass Gott eingreifen kann. Vielleicht ist es auch eine ziemlich heikle und schwierige Anfrage an uns. Wenn ich dran denke, was erwartet Gott von mir, auch mal aufzugeben. Vielleicht nicht unser Kind natürlich, aber andere Träume, die vielleicht platzen, Dinge, die schwierig sind. Wenn ich damit rechne, dass Gott das kann, dann kann ich meine Hände aufmachen und Gott auch unsichtbare Dinge zutrauen und bereit sein zu geben, zu opfern. Gott hat dann übrigens in dieser Geschichte ja nicht nur den Sohn verschont, sondern ihm tatsächlich ein ganzes Volk als Nachkommenschaft gegeben. Ich fasse zusammen, das war natürlich jetzt ein ganz, ganz schneller Durchgang durch das Leben von Abraham, aber im Zusammenhang dieses Textes von Hebräer 11, Vers 1. Noch einmal, was ist Glaube? Glaube heißt, ich rechne mit der Erfüllung dessen, was Gott versprochen hat. Ich rechne mit Gottes Möglichkeiten. Ich rechne mit seinem Eingreifen. Ich weiß, dass es viel mehr gibt als das, was ich so um mich herum sehe. Und ich weiß das nicht nur abstrakt in der Zukunft, sondern ich rechne auch ganz konkret heute mit seinem Angreifen. Ich weiß, dass auch heute noch unsichtbare Dinge, Dinge, die ich nicht erklären kann, möglich sind durch Gott. Und was hieß das für Abraham? Es hieß für ihn drei Dinge. Zum ersten Mal, weil er wusste, da gibt es ein Land, heißt es: Abraham, jetzt geh, mach dich auf, lass alles zurück und geh. Das zweite, was wir gesehen haben im Sinne mit seinem Sohn, wo Gott sagt, Mensch, ein Volk. Und Abraham hat gelernt, medizinisch nicht mehr möglich, aber Gott kann. Und manchmal auch mit Warten, Geduld, Marshmallow. Und dann das Dritte, weil er wusste, dass da mehr ist, weil er wusste, dass es nicht darauf ankommt, was er nur so unmittelbar sieht, war er sogar bereit, Wichtiges für ihn zu opfern, damit dieses Ziel in Erfüllung gehen kann. Wir beten. Gott, ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du zu deinem Wort stehst, dass die Dinge, die du versprochen hast, in Erfüllung gehen. Wir wissen, dass es auch eine Herrlichkeit, eine Ewigkeit bei dir geben wird und wir freuen uns darauf, wir warten darauf, bei dir sein zu können. Gott, wir wissen, es gibt so viel mehr als das, was wir so unmittelbar um uns herum sehen. Und wir möchten uns heute Morgen ganz neu herausfordern lassen, damit tatsächlich und wirklich zu rechnen. Und nicht nur im Blick auf die Zukunft, verankert in der Zukunft, sondern tatsächlich auch hier und heute. Dir sind keine Grenzen gesetzt, du bist nicht begrenzt, wie wir das vielleicht meinen. Du kannst auch Dinge tun, die weit über unser Verstehen und über Denken hinausgehen können. Und wir möchten dir das zutrauen. Dort, wo wir in dieser Spannung leben zwischen wir hoffen, wir wissen, du wirst eingreifen, aber dem Erleben, dass du das noch nicht getan hast. Wir möchten Geduld üben und das auch uns inspirieren lassen von Abraham. Wir möchten dir vertrauen. Wir möchten warten lernen. Und wir möchten lernen zu vertrauen, dass du zu deiner Zeit handelst. Danke, dass wir unterwegs sein dürfen mit diesem Gott, mit diesen unendlichen Möglichkeiten, mit dem Gott, der uns liebt und der für uns sorgt. Amen.